Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Am 1. August 1844 wurde er eröffnet, der Berliner Zoo, heute vor 175 Jahren. Schon damals sah natürlich ein Löwe wie ein Löwe aus und ein Lama wie ein Lama. Doch der Zoo, der sah ganz anders aus als heute. Die Stadt Berlin sah ganz anders aus. Die Menschen hatten andere Bilder im Kopf, andere Ideen, Vorstellungen, Fantasien, auch andere Ängste vor den Tieren als wir Menschen heute. Wir wollen jetzt nicht die 175 Jahre Zoogeschichte als Zeitgeschichte Revue passieren lassen. Wir wollen einen Punkt herausgreifen, die Zooarchitektur. Mit diesem Thema hat sich Natascha Meuser intensiv beschäftigt. Sie ist Architektin und Architekturprofessorin an der Hochschule Anhalt und sie hat das Grundlagenwerk Zoobauten geschrieben. Frau Meuser, guten Abend.
Einen schönen guten Abend, Herr Rölke.
Wenn man sich einem der beiden Haupteingänge des Berliner Zoos nähert, dann sieht man zwei steinerne Elefanten, die zwei große Säulen tragen, die wiederum so eine Art Pagodendach tragen. Ein Fantasie-Exotismus. Was signalisiert denn dieses Elefantentor?
Na, in erster Linie signalisiert es, dass es ein besonderer Ort in der Stadt ist. Allein durch die Größe der Skulpturen und, wie Sie schon sagten, das Motiv des Tieres, weiß jeder sofort, hier ist ein Zoo. Es ist ja nicht selten, dass solche Tore, besonders mit Tieren geschmückt, inzwischen Wahrzeichen der Stadt geworden sind. Es ist ja nichts Besonderes zu dieser Zeit gewesen, dass man sich exotischen Elementen bedient hat. Nur das Besondere an solchen Toren ist natürlich die Größe. Kleinere Ornamente an Häusern war ja zu der Zeit auch bei anderen Typologien üblich.
Also einmal das Elefantentor, Frau Meuser. Dann gibt es ja auch Gebäude, die aussehen wie kleine buddhistische Bauwerke, wie kleine Tempel. Ein Antilopenhaus sieht aus ein bisschen wie eine Moschee. Haben Sie dafür eine Erklärung? Gibt es dafür eine Erklärung, warum auch so religiöse Motive da reinspielen in dieser Art von Zooarchitektur?
Naja, Sie sprechen jetzt gerade ein Thema an, was mich selber sehr beschäftigt, warum man sich ausgerechnet im Zoo immer solchen stilistischen, ja schon fast Disney-haften Motiven bedient. Das ist ja auch das Kernproblem des Zoos, dass man immer mit diesen Motiven spielt seit jeher. Mhm. Also im Mitte des 19. Jahrhunderts waren es die exotischen Motive und jetzt sucht man sich halt irgendwas Adäquates, womit man eine Geschichte erzählen kann im Zoo. Ich glaube und hoffe, dass man die gar nicht mehr braucht, diese Stilelemente, diese Pagoden und großen Elefanten als Eingangstor, weil man im Prinzip heute was ganz anderes symbolisieren möchte. Inzwischen kann jeder reisen, jeder weiß, wie es in Indien aussieht oder kann es im Internet runterladen, hier in Europa zumindest. Was wir jetzt brauchen, ist ein ganz anderes Zeichen im Zoo. Wir beschäftigen uns mit der Umwelt, mit einem neuen Bewusstsein für das Tier und ich glaube, das muss der Zoo auch architektonisch zukünftig besser kommunizieren.
Also andere Zeichen im Zoo, wie kann das dann architektonisch aussehen? Braucht es neue Gebäude, neue Arten von Gebäudetypen?
Es gab ja in den 70er Jahren schon mal eine moderne Tendenz, wo es um die Verlandschaftlichung der Architektur ging, wo man plötzlich sagte, der Umweltgedanke keimt auf und wir wollen gar keine Gebäude mehr in dem Zoo sehen. Zumindest keine Großbauten. Und da fing dieser Trend an, die Architektur im Zoo verschwinden zu lassen. Eben keine Pagoden, keine exotischen Häuser, die üppig geschmückt sind, sondern zurückkehrt, das Tier in einem Landschaftsbild zu zeigen und die Architektur nicht mehr in den Vordergrund zu rücken. Es gibt zwei Tendenzen. Einmal die Architektur verschwinden zu lassen im Zoo und dann gibt es auch die zweite Tendenz, dass man sagt, nee, ganz bewusst Großarchitektur, Großbauten, um zu signalisieren, der Zoo hat eine Markenkraft innerhalb der Stadt.
Eine Markenkraft innerhalb der Stadt heißt auch, der Zoobesuch, der wird inszeniert. Also die Inszenierung wird immer wichtiger. Ist das richtig so, der Eindruck, den ich so habe?
Also diese Inszenierung war zumindest die letzten 10, 15 Jahre ein ganz wichtiges Thema. Inzwischen spreche ich mit Zoodirektoren, sie sagen, sie möchten wieder weg von dieser Erzählung und von den ja fast wie in Disney World gängigen Verkleidungen, sondern sie möchten mehr das Umweltbewusstsein schärfen und die Ökologie in den Vordergrund rücken. Und das geschieht natürlich auch in Form der Architektur, indem man andere Materialien wählt, aber eben nicht ja so verspielte, sondern, oh, wie kann ich es nennen, ehrliche Architektur, ich weiß es nicht, auf jeden Fall Architektur, die signalisiert, die Architektur ist ein genauso wichtiges Thema wie die Natur und das Tier und der Mensch. Also es muss eine Einheit bilden.
Also so wie Sie es schildern, Frau Meuser, spiegelt der Zoo auch immer das Verhältnis des Menschen zur Natur wider?
Ja, das war ja mein Leitthema innerhalb dieser Arbeit, dass es mich sehr beschäftigt hat, wie innerhalb der vergangenen knapp 200 Jahre sich das Verhältnis zwischen Mensch und Tier auch in der Architektur zeigt. In den vergangenen Jahren war es eben eher so dieses Erzählerische, fast schon Verspielte. Und ich glaube, jetzt wird es wieder ehrlicher. Also die Architektur wird auch wieder ehrlicher im Zoo. Und man besinnt sich langsam wieder auf die ökologischen Themen.
Lassen Sie uns noch mal auf den Berliner Zoo zu sprechen kommen. Der Zoobesuch als Event, auch darüber müssen wir irgendwie natürlich sprechen. In Berlin war ja eine ganz große Nummer, dieser Eisbär Knut. Sein Leben, sein Schicksal hat viele Menschen bewegt. Da werden ja regelrechte Narrative entwickelt auch, Fortsetzungsgeschichten mit Cliffhanger und so weiter und so fort. Wie verändern denn solche Events die Einstellung der Menschen zum Zoo und letztendlich ja auch die Plattform, die ein Zoo ja bietet? Man muss ja, wenn man so ein Event hat, muss man ja auch architektonisch oder gestalterisch die entsprechenden Plattformen ja bereitstellen.
Glauben Sie wirklich? Ich glaube nicht. Ich meine, ich kann mich auch keinem Panda entziehen, wenn ich ganz ehrlich bin. In dem Moment, wo ich vor diesem Gehege stehe, habe ich auch ganz niedliche Töne. Ich glaube, dass der Besucher viel erwachsener ist, als wir denken. Auf der anderen Hand muss natürlich der Zoo auch Geld generieren. Und in der Tradition des Zoos steht es nun mal, besondere Events auch zu zeigen. Früher waren es die Völkerschauen, wo man exotische Menschen parallel zum Tier gezeigt hat. Und heute sind es eben andere Events. Dann wird der Eisbär Knut, der im Fernsehen bekannt ist, halt gehypt. Ich glaube aber, dass es mit der Architektur nicht zwingend einhergehen muss.
Aber wenn man eine Fütterung sehen will und wenn das ganz spektakulär ist, dann muss natürlich auch das Gebäude, der Zugang der Besucher muss entsprechend ja gestaltet werden, inszeniert werden, damit man da möglichst, wie in einem Theater das dann vorgeführt bekommt. Die inszenierte Natur, es ist ja nicht die natürliche Natur in Anführungsstrichen.
Ja, wir müssen uns immer klar sein, dass es im Zoo die inszenierte Natur ist, dass es eine Theaterkulisse ist, das schreibe ich ja auch. Der Zoo bewegt sich zwischen drei Typologien, das ist einmal der Gefängnisbau, einmal das Theater, die Bühne oder die wissenschaftliche Einrichtung, das Museum. Und ich glaube persönlich, dass das Theater sicherlich seine Rechtfertigung hat, weil wir natürlich auch im Zoo ein gewisses Entertainment wünschen. Gleichzeitig glaube ich aber, dass der Gedanke des Museums, der Erziehung näher zum Naturkundemuseum in Zukunft wieder wichtiger wird.
Also keine ausgestopften Tiere sind da zu sehen, sondern lebende Tiere, aber so ein Museumsgedanke, so ein wissenschaftlicher, letztendlich auch ein wissenschaftlicher Gedanke.
Vollkommen richtig, der Zoo als wissenschaftliche Einrichtung, und das sollte auch wieder in den Vordergrund gerückt werden und weg von der Inszenierung, also weg von der Konkurrenz zum Spaßbad und zum Klettergarten. Der wissenschaftliche Zoo hat seine absolute Berechtigung, die hat er seit über 200 Jahren, wenn man es genauer nimmt, seit jeher, und den wird es auch noch lange geben, meiner Meinung nach, nur muss er sich auf seine wichtigen Werte wieder besinnen.
Jetzt hatten Sie ein Stichwort genannt, Frau Meuser, den Umweltgedanken, der eine immer größere Rolle spielt. Das leuchtet ja auch unmittelbar ein. Das führt ja auch zu einem anderen Narrativ, der Zoo als Arche Noah, als Schutzraum für bedrohte Arten. Hat das Auswirkungen auch auf die Gestaltung eines Zoos, auf die Architektur?
Früher, wissen Sie, haben die Zoos konkurriert mit wer hat die meisten Tierarten. Heute, glaube ich, konkurrieren die Zoos mehr durch Qualitäten. Das heißt, wie kann ich zeigen, dass ich meine Tiere vernünftig halte und pflege? Und auch da spielt selbstverständlich die Architektur eine Rolle, weil Hygienemaßnahmen und dergleichen zeigen sich ja in guter Architektur und auch in der längeren Haltbarkeit von Architektur. Das sind ja keine Häuser mehr, die man alle 30 Jahre neu baut, sondern die sind heute technisch aufwendiger und müssen dem Tier gerecht werden, weil wir inzwischen auch viel mehr über das Tier wissen, wie es sich bewegt und wie es sich verhält und was es zum Leben braucht. Und das muss ein guter Zooarchitekt natürlich alles wissen und entsprechend in Architektur überführen.
Und wenn Sie einen Wunsch hätten an den Berliner Zoo aus Architektursicht, was würden Sie dem Zoo wünschen in der Zukunft?
Ich glaube, dass der Direktor auf einem ganz guten Weg ist. Ich glaube, dass er viel weniger Event braucht, ganz leise sein darf, ein bisschen wie der Tierpark auch, was nämlich mein zweitliebster Zoo ist.
Der Tierpark im Osten von Berlin. 175 Jahre Berliner Zoo. Die Architektin Natascha Meuser war das, Autorin des Grundlagenwerks Zoobauten, erschienen bei Dom Publishers.